Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner.
Donald Trump steht vor Gericht, weil er wichtige Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat nach seiner Wahlniederlage und die wiederum wurden in seiner Privatresidenz wiedergefunden.
Er hat sie eben versteckt mit einem engen Mitarbeiter, daher auch der Vorwurf der Verschwörung zur Behinderung der Justiz. All das mit der Aussicht auf eine lange Haftstrafe.
Das sagt unsere Korrespondentin Doris Simon. Mehr zu diesem Prozess in Miami gegen Donald Trump hört ihr jetzt. Und wir müssen natürlich übers Wetter reden. Der Ventilator ist wieder im Einsatz, bei mir jedenfalls. Aktuelle Temperaturen, ist einem schon mal richtig heiß. Und auch die Bundesregierung, die denkt gerade darüber nach, was kann es eigentlich an Hitzeschutz für Deutschland geben? Gesundheitsminister Lauterbach, der sagt, wir machen da einen Plan.
Wir werden, wenn wir nichts dagegen unternehmen, jedes Jahr mehrere tausend Menschenleben verlieren. Unnötigerweise, muss man sagen, weil der Hitzetod ist im Sommer im Großen und Ganzen vermeidbar.
Welche ersten Ideen es dazu gibt, das besprechen wir. Und außerdem gucken wir noch auf eine kuriose Geschichte aus dem Allgäu. Da hat Wäsche angefangen zu brennen. Ja, was da eigentlich los war, das hört ihr jetzt im Update-Podcast am Dienstag, 13.06. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Now these radical left lunatics want to interfere with our elections by using law enforcement. This is the final battle.
Das ist der finale Kampf, das sagt Donald Trump. Und dass die radikalen, verrückten Linken, wie er sie bezeichnet, die Strafverfolgung instrumentalisieren, um so die Wahlen zu beeinflussen. Ja, was meint er? Seinen Gerichtstermin heute in Miami. Angeklagt ist der ehemalige US-Präsident, weil er tausende Regierungsdokumente mitgenommen hat aus dem Weißen Haus 2021, als er wegen seiner Wahlniederlage das Ganze räumen musste. Und diese Papiere wurden dann wiedergefunden in seiner Privatresidenz in Florida. Das FBI hat das da gefunden, das ganze Papierkramzeugs, unter anderem im Ballsaal und im Badezimmer. Und dafür muss er sich jetzt eben verantworten. Der Termin vor Gericht in Miami, das Ganze beobachtet für uns Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA. Was sind es denn eigentlich für Dokumente, die er da zu Hause gehortet hat? Weiß man das?
Also die Anklageschrift enthält einige Angaben dazu. Zum Beispiel geht es um Einzelheiten über US-Atomwaffen, Spionagesatelliten um das US-Militär. Nur zwei Beispiele. Ein Dokument mit dem Vermerk Top Secret, No Phone. Top Secret ist klar. No Phone heißt, dass diese Information auch noch nicht mal mit Verbündeten geteilt werden darf. Das enthält laut Anklageschrift nukleare Fähigkeiten eines fremden Landes. Ein anderes Dokument mit demselben Vermerk betrifft militärische Fähigkeiten eines fremden Landes und der Vereinigten Staaten. Und dazu muss man wissen, es sind jetzt nicht die gravierendsten Dokumente, die in der Anklageschrift vorkommen, denn die Geheimdienste, das Verteidigungsministerium, die haben ganz lange beraten darüber, was sie denn den Staatsanwälten, die gern natürlich drastische Fälle haben wollen, überhaupt geben können, weil es um die nationale Sicherheit geht. Das heißt, unter den über 300 geheimen Dokumenten sind wahrscheinlich sehr viel gravierender als die, die wir jetzt in der Anklageschrift finden.
Welche Straftaten werden Trump jetzt konkret vorgeworfen?
Ja, er soll bis zum Ende seiner Amtszeit, das war ja im Januar 2021, über 300 Geheimdokumente eben mitgenommen haben in seine Privatresidenz, sie dort versteckt haben und das trotz dauernder Aufforderung, sie zurückzugeben. Warum zurückgeben? Die gehören, wenn es keine Präsidentschaftsbibliothek gibt und die hat er nicht, in die Nationalarchive. Immer wieder haben die nachgefragt und es gab dafür auch einen Gerichtsbeschluss, aber er hat sie eben versteckt mit einem engen Mitarbeiter, daher auch der Vorwurf der Verschwörung zur Behinderung der Justiz. All das mit der Aussicht auf eine lange Haftstrafe.
Was passiert da heute vor Gericht?
Trump muss heute nachmittags Ortszeit in Miami erstmals dort erscheinen, muss wahrscheinlich seine Personalien aufgeben, Fotos von ihm dürfte es genug geben und dann hört er die Anklage und er wird dabei auf nicht schuldig plädieren, nehme ich mal an.
Er selber hat ja auch schon angekündigt, dass er nach dem Termin in seinem Golfclub in New Jersey eine Rede halten möchte. Was ist sein Plan? Wie will er sich in der Öffentlichkeit wohl darstellen?
Also das hat er ja schon verschärft gemacht eigentlich in den letzten Wochen. Das, was er bisher immer schon mal gemacht hat, also der korrupte Staat, großes Unrecht, Verschwörung, aber alles nochmal sehr viel schärfer und die Diskreditierung aller demokratischen Institutionen in den USA wirklich auf die Spitze getrieben. Und insgesamt stellt er seine rechtlichen Probleme, wie hier in der Dokumentenaffäre, als einen Angriff auf seine Anhänger dar. Sich selbst also als Märtyrer für die die Sache in Georgia am Wochenende hat er gesagt, eigentlich sind sie hinter euch da, ich stelle mich ihnen nur in den Weg. Spricht dann eben von der letzten Schlacht und vom wütenden Volk. Und man sieht auch die Auswirkungen. Es gibt auf den üblichen Plattformen schon einiges an Reaktionen von wegen, zieht die Verantwortlichen aus ihren Häusern, zündet sie an. Es gibt Hinweise darauf, dass sich radikale Anhänger von Donald Trump, vielleicht sogar die rechtsextremen Proud Boys in Miami heute zum Gerichtstermin versammeln könnten. Und die Polizei und die Behörden stellen sich dort auch auf alles Mögliche ein. Zwischen 5.000 und 50.000 Demonstranten, hat die Polizei gestern gesagt. Und hoffen halt, dass es trotz allem friedlich wird und nicht wieder irgendetwas passiert, wie damals am 6. Januar 2021 beim Umsturzversuch am Kapitol.
Was ist eigentlich mit den anderen republikanischen Präsidentschaftskandidaten oder bei Bewerbern besser gesagt? Nutzen die diese Ermittlungen gegen Trump für sich selber?
Eigentlich nicht. Ist ja ein ganz breites Feld und es gibt zwei Bewerber, die Anti-Trumper sind. Aber die haben überhaupt keine Chancen. Das ist nicht das, was die Mehrheit der Republikaner will. Und die anderen, selbst sein schärfster Konkurrent Ron DeSantis, haben schon bevor die Anklageschrift vorlag, Solidaritätsadressen geschickt. Die einzige, die jetzt ihr Fähnlein ein bisschen neu ausgerichtet hat, ist Nikki Haley, die frühere UN-Botschafterin. Die hatte am Freitag noch von einer angeblichen Vendetta des US-Justizministeriums geredet. Und jetzt sagt sie, naja, es ist doch ein fahrlässiger Umgang mit Geheimdokumenten. Aber das ist bis jetzt die einzige. Auch ansonsten hat das Partei-Establishment steht ziemlich geschlossen, jedenfalls verbal noch, hinter Trump oder sagt nichts. Die haben alle Angst vor doch den vielen republikanischen Wählern, die fehlende Loyalität zu Donald Trump sofort bestrafen.
Donald Trump ist vor Gericht in Miami. Das Ganze beobachtet für uns Doris Simon, unsere Korrespondentin in den USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Deutschland ist es gerade fast überall ziemlich heiß. Das ist schön für Leute, die sagen, yeah, ich liebe es, wenn die Sonne scheint, ich gehe super gerne ins Freibad. Nicht gut ist es für Leute, die obdachlos sind oder vielleicht alt oder krank, die nicht ohne Hilfe aus der Hitze raus können oder auch für Leute, die draußen arbeiten müssen, in der Landwirtschaft oder auf dem Bau zum Beispiel. Und klar, es wird durch den Klimawandel auch in Deutschland immer heißer werden. Davon kann man ausgehen. Deshalb will Gesundheitsminister Karl Lauterbach Deutschland einen Hitzeplan verpassen. Warum und was er genau machen möchte, das klären wir mit meiner Kollegin Veronika von Borries aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Fangen wir mal mit dem Warum an. Warum braucht Deutschland einen Hitzeplan?
Ja, weil die Hitze im Sommer tatsächlich für viele Menschen ziemlich gefährlich ist. Das kann man ganz gut sehen an den Statistiken zu Sterbefällen. Also das Robert-Koch-Institut hat zum Beispiel für das vergangene Jahr, also 2022, ausgerechnet, dass während der besonders heißen Tage im Sommer 4.500 Menschen mehr gestorben sind, als man normalerweise an so einem Sommertag dann erwartet hätte. Das ist die sogenannte Übersterblichkeit. Und Hitze gehört tatsächlich zu den Folgen des Klimawandels, die in Deutschland das Leben von Menschen am direktesten bedrohen.
Wer ist besonders betroffen?
Ja, du hast ja einige Personengruppen schon genannt, zum Beispiel eben alte und kranke Menschen, aber zum Beispiel auch kleine Kinder und Babys. Aus ganz ähnlichen Gründen übrigens. Die können nämlich oft nicht selbst steuern, was sie anhaben, wo sie sich aufhalten, ob sie was zu trinken kriegen. Da sind sie halt von anderen Leuten dann abhängig. Besonders gefährdet sind auch Schwangere oder Menschen mit Adipositas oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Und es gibt natürlich dann auch Gruppen, die jetzt nicht direkt in Gefahr sind zu sterben, aber für die extreme Hitze auch negative Folgen hat. Leute, die Prüfungen schreiben zum Beispiel, in der Hitze ist das nicht sehr schön. Hitzewellen bedeuten ja auch, dass es nachts zum Beispiel relativ warm ist. Viele Leute schlafen dann schlecht. Hitze macht aggressiv. Und natürlich steigt auch die Gefahr von Waldbränden. Und auch das kann natürlich dramatische Folgen haben.
Also es gibt auf jeden Fall einen Bedarf. Was genau plant jetzt der Gesundheitsminister?
Also es gibt jetzt noch keine konkreten Maßnahmen, nur erstmal das Vorhaben, so einen Hitzeschutzplan für Deutschland überhaupt zu entwerfen. Aber der Gesundheitsminister, der hat schon angedeutet, dass er sich dabei an Frankreich orientieren will. Da gibt es seit der Hitzewelle 2003 den sogenannten Plan Canicule. Das ist ein System aus 4 Hitzewarnstufen und je nachdem, wie lange so eine Hitzewelle anhält, wie heiß sie ist, werden dann eben verschiedene Maßnahmen ergriffen.
Was für Maßnahmen sind das?
Also auf der ersten Stufe werden Leute erstmal gewarnt, dass es jetzt draußen heiß ist und bitte auf sich achten sollen. Mhm. Und dann so mit jeder weiteren Stufe werden die Warnungen dringender und gezielter. Die Kommunen in Frankreich, die haben Listen mit besonders gefährdeten Personen, alte, kranke, alleinstehende Menschen. Die werden dann wirklich gezielt angesprochen, Anrufe, Flyer, SMS. Es werden klimatisierte Räume zur Verfügung gestellt. Die Rettungsdienste, aber auch Krankenhäuser und Pflegeheime, die können zusätzliche Mittel und auch Personal bekommen, um Patienten vor der Hitze zu schützen. Und außerdem gibt es in Frankreich mehr öffentliche Wasserbrunnen, wo man dann auch Trinkwasser bekommt.
Das ist auch gut. Man ist unterwegs, hat Durst, kann noch mal einen Schluck nehmen. Ab wann soll es das in Deutschland geben?
Also erstmal will der Bundesgesundheitsminister jetzt Treffen organisieren, wo die Vertreter von den relevanten Organisationen zusammenkommen. Ärzteverband, Krankenkassen, Rettungsdienste, Kliniken und so weiter. Und dann sollen die in den nächsten Wochen einen Plan erarbeiten. Karl Lauterbach hat schon gesagt, er könnte sich Informationen per App oder eine Website vorstellen. Aber das allein wird natürlich als Hitzeschutzplan nicht ausreichen.
Was sind denn die besonderen Herausforderungen jetzt für uns in Deutschland?
Naja, vor allem natürlich, dass wir in dieser Frage Frankreich quasi um 20 Jahre hinterherhinken und es keine Hitzeinfrastruktur im deutschen Gesundheitssystem gibt. Also zum Beispiel fehlt es an Geld, um die Gebäude von Krankenhäusern so umzubauen, dass die im Sommer nicht überhitzen. Ähnlich ist die Situation in Pflegeheimen. Auch die Rettungsdienste sind nicht ausreichend vorbereitet. Die Gemeinden müssten sich jetzt mal überlegen, wo können wir denn klimatisierte Schutzräume überhaupt einrichten? Das sind alles lösbare Probleme. Aber es wird wahrscheinlich etwas dauern, bis dieser Hitzeschutzplan tatsächlich greift.
Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach will einen Hitzeschutzplan für Deutschland. Warum der nötig ist und wie der aussehen könnte, das hat uns Veronika von Borries erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf den ersten Blick ist das eigentlich nicht mehr als ja so eine kleine Meldung aus einer Randspalte in der Lokalzeitung. In einem Hotel im Allgäu hat gestern ein Wäschekorb Feuer gefangen. Das Hotel musste evakuiert werden, 50 Gäste mussten raus, niemand wurde verletzt und die Feuerwehr konnte auch alles schnell löschen. Wir reden aber trotzdem drüber, und zwar, weil die Brandursache schon ziemlich kurios ist. Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team: Die Wäsche hat sich offenbar selber entzündet. Wie geht das?
Ja, also zumindest sagt die Feuerwehr, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit die Brandursache ist. Also, dass niemand absichtlich gezündelt hat, da ein Feuer gelegt hat, sondern dass die Wäsche wahrscheinlich von selbst angefangen hat zu kokeln. Und zwar, und das ist interessant, weil noch Rückstände von Fettsäuren in der Wäsche waren. Und dadurch hat es dann eine chemische Reaktion gegeben.
Das habe ich noch nie gehört.
Nee, ich auch nicht. Dieses Phänomen, das ist auch noch nicht so wahnsinnig lange bekannt. Die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, BNG, die sagt, dass man das erst so seit ungefähr 20 Jahren auf dem Schirm hat, dass sowas überhaupt passieren kann.
Aber kommt sowas oft vor?
Tatsächlich gar nicht mal so selten. Meist ist das dann tatsächlich in Hotels oder Wellness-Einrichtungen, Wäschereien auch. Da, wo halt Textilien gelagert werden, wo nach der Wäsche vielleicht noch Fette drin sind. Zum Beispiel Handtücher, Putzlappen, Wischmops, solche Sachen. Von 2004 bis 2019 hat es nach Angaben der Berufsgenossenschaft 47 Brände gegeben, wo sich die Wäsche selbst entzündet hat. Schadenssumme insgesamt in diesem Zeitraum fast 30 Millionen Euro.
Wow, das ist auf jeden Fall eine Menge. Was ist das genau? Also es gab eine chemische Reaktion. Was passiert, wenn dieser fettige Lappen irgendwie sich entzündet? Was ist da los?
Also konkret geht es um ungesättigte Pflanzenöle wie Leinöl, Walnussöl, aber auch tierische Sachen wie Fischöl oder im Wellnessbereich Massageöle, also ungesättigte Öle. Die kristallisieren nämlich an der Luft langsam aus und werden hart. Und dabei wird Sauerstoff gebunden, es entsteht Wärme. Und wenn die dann nicht entweichen kann, sondern in einem dicht gepackten Handtuchstapel zum Beispiel gefangen ist, in so einem Container, ne, so einem Wäschecontainer oder in einem Schrank oder so, dann wird es da drin eben immer heißer und heißer, bis es eben anfängt zu kokeln. Besonders riskant ist es, wenn die Wäsche direkt aus dem Trockner kommt, noch heiß ist und dann schon gefaltet und gestapelt wird. Das hat mir Gerhard Sprenger erklärt von der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe, der beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema.
Und wenn ich halt eben die Wäsche trockne und die Auskühlphase außen vor lasse, dann laufe ich Gefahr, dass die erwärmte Wäsche sich halt eben durch die ungesättigten Fettsäuren erhitzt und es kommt zur Selbstentzündung.
Ja, das kann Stunden dauern, aber irgendwann brennt es dann halt.
Wie kann man denn sowas verhindern, also dass meine Wäsche da irgendwie anfängt zu brennen?
Ja, da gibt's tatsächlich richtige Handlungsanweisungen für die Betriebe, offizielle Dokumente. BGN rät unter anderem den Betrieben darauf zu achten, dass Waschprogramme und Waschmittel geeignet sind, um Fette gut zu entfernen. Stark verfettete Wäsche sollte notfalls zweimal gewaschen werden, heißt es in diesem Schreiben. Außerdem soll die Wäsche, wenn sie aus dem Trockner kommt, eben immer abkühlen, bevor man sie in Schränke, Wannen oder Container stapelt. Und wenn ein Hotel die ganze Wäscheklamotte auslagert, also die Wäsche in eine Wäscherei gibt, dann sollte die Wäscherei über Fett- und Ölbelastungen informiert werden, damit die Wäscherei entsprechend handeln kann und damit entsprechend umgeht.
Ja, das war jetzt alles so Hotelbetrieb und so weiter, aber ich stelle mir jetzt vor, zu Hause kann das ja auch mal sein, dass ich zum Beispiel einen fettigen Lappen habe. Ich habe irgendwie die Dunstabzugshaube oder so sauber gemacht oder Handtücher, da ist vielleicht noch Badeöl oder sowas dran. Kann mir das rein theoretisch zu Hause auch passieren?
Ja, ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber rein theoretisch, ja, kann das auch zu Hause passieren. Wenn sich solche ungesättigten Fettsäuren zum Beispiel in Badehandtüchern, Küchenhandtüchern oder auch im Lappen ansammeln, dann können die theoretisch auch zu Hause gefährlich werden, sagt Gerhard Sprenger.
Ein Indiz dafür ist ganz einfach, wenn ich Wäsche habe, die so nach Firnis riecht, so nach altem ranzigen Fett, spätestens dann sollte man hingehen und sich von dem Wäschestück verabschieden, weil dann laufe ich Gefahr wirklich, dass früher oder später ich einen Wäschebrand habe.
Ja, das Fett kriegt man dann auch mit normalem Waschmittel nicht mehr raus, sagt er. Ist dann eh auch die Frage, ob man so Sachen, wenn die so muffelig sind, ob man die überhaupt noch tragen oder nutzen will, ne? Aber Fakt ist, Wäsche sollte fettfrei sein und ansonsten gilt in der Gastro wie zu Hause grundsätzlich Wäsche nicht gleich heiß aus dem Trockner in den Schrank räumen, sondern erstmal abkühlen lassen.
In einem Hotel im Allgäu hat gestern ein Wäschekorb Feuer gefangen. Das Hotel musste evakuiert werden. Die Leute sind raus, niemand wurde verletzt. Aber wir haben uns angeschaut, wie kann das eigentlich sein? Die Wäsche hat sich offenbar selbst entzündet. Wie oft passiert das? Was kann man tun? Infos gab es von Dominik Peters aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was kommt heute auf den Teller? Döner oder irgendwas mit Käse überbacken oder bei diesem heißen Wetter doch lieber was Leichteres, zum Beispiel Salat mit Feta oder so? Egal für welches dieser Gerichte ihr euch jetzt entscheidet, überall sind Tierprodukte drin. Das Kalbfleisch zum Beispiel im Döner oder die Milch im Käse oder vielleicht auch im Feta-Käse, je nachdem, was das für einer ist. Und dieses Bewusstsein, dass da eben überall Tier drin steckt, will eine Frau besonders stärken. Und zwar die neue Tierschutzbeauftragte der Bundesregierung, das ist Ariane Kari. Und sie sagt, ja, also wir wissen zu wenig darüber, wo diese Tierprodukte eigentlich herkommen. Sie möchte aufklären, sie möchte mehr Transparenz, wie die Tiere gehalten werden und was eigentlich artgerecht wäre. Klingt natürlich für die hier sehr gut. Aber was wissen wir denn eigentlich über die Nutztiere? Mehr dazu von Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Tierprodukte stecken wirklich fast überall drin. Klar, es gibt die offensichtlichen Sachen. Wir wissen natürlich, dass Dönerfleisch aus Kalb oder Hähnchenfleisch ist oder dass in Käse Kuhmilch ist. Aber dass teilweise zum Beispiel in unseren Lieblingssüßigkeiten gekochte Scharlach-Schildläuse sind oder Milchpulver in Tiefkühlgemüse, das ist dann schon nicht mehr allen so klar. Generell wissen viele zu wenig über ihr Essen und wo es herkommt. Also über Nutztiere. Das sagt die neue Tierschutzbeauftragte in der Bundesregierung, Ariane Kari. Zum Beispiel über Milchkühe. Kurzer Test, wie lange leben die eigentlich so?
Boah, wusste ich mal. Ich glaube, die lebt gar nicht so lange. Oder? Keine Ahnung, ich sag mal so 20 Jahre. Ist schon lang, ne?
Hätte jetzt so 2 tatsächlich nur geschätzt. Ja.
5 Jahre.
Ich sag einfach mal 7 Jahre.
Ich würde auch so sagen 5, 6. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber eigentlich, die muss ja einmal ein Kind gebärt haben. Also so jung kann die nicht gewesen sein, oder?
Also alles dabei, von 2 bis 20 Jahren. Aber wie viele sind es echt?
Das gibt von bis. Also theoretisch kann eine Kuh bis zu 20 Jahre alt werden, aber die wenigsten waren so alt. Es gibt ja dann Statistiken, so durchschnittlich 5 bis 6 Jahre. Aber jeder Bauer hat normalerweise auch Tiere, die dann 10 Jahre oder älter sind. Also das schwankt, aber die durchschnittliche Lebensdauer ist eigentlich immer niedriger geworden, aufgrund von halt der intensiven Nutzung. Aber im Schnitt 5 bis 6 Jahre ist keine Seltenheit.
Das sagt Elisabeth Weizenegger, Milchbäuerin von einem Biobetrieb mit ungefähr 60 Kühen im Allgäu. Sie weiß also definitiv genug über Nutztiere. Die meisten Milchkühe werden also 5 bis 6. Die natürliche Lebenserwartung von Kühen wäre über 20. Aber was war jetzt nochmal hiermit?
Die muss ja einmal ein Kind gebärt haben. Also so jung kann die nicht gewesen sein, oder?
Ja, wie ist das mit den Kälbern bei einer Kuh? Reicht ein Kalb und dann gibt die Kuh immer weiter unendlich Milch? Und wie alt muss die Kuh dafür sein?
Also die muss einmal im Jahr kalben. Also normalerweise kalbt die Kuh so ungefähr mit, ich sage jetzt einfach mal grob, 2 Jahre, so um den Dreh rum, das erste Mal. Und dann sollte sie eigentlich jedes Jahr ungefähr ein Kalb bekommen, sonst gibt sie dann irgendwann keine Milch mehr. Weil die gibt ja die Milch eigentlich nur wegen des Kalbes.
Also muss eine Kuh jedes Jahr neu geschwängert werden. Die Kuh ist also quasi fast dauerhaft schwanger. Denn die Kuh ist genau wie der Mensch ungefähr 9 Monate schwanger. Im Betrieb von Elisabeth Weizenegger bekommt sie dann ungefähr 2 Monate Pause. Die meisten Kühe werden heute übrigens künstlich besamt. Das sind wahrscheinlich alles so Infos, die die neue Tierschutzbeauftragte meint, wenn sie sagt, sie will mehr über Tierhaltung aufklären. Denn da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Haltungsformen. Kühe, die ihre Kälber bei sich behalten dürfen und Betriebe, bei denen die Kälber direkt nach der Geburt weggenommen werden und entweder für Fleisch oder auch als Milchkuh gezüchtet werden. Und solche Informationen entscheiden ja auch, was wir kaufen.
Wir sind ja auch viel auf sozialen Netzwerken unterwegs und da wird das ja auch oft kontrovers diskutiert. Und wir versuchen schon eigentlich tierische Produkte so gut es geht zu meiden. Man kommt eigentlich gar nicht mehr drum herum, um das Bewusstsein, dass Milchprodukte oder generell tierische Produkte halt auch ein gewisses Tierleid mit sich bringen.
Ich versuche es, natürlich irgendwie schwierig mit einem Studenteneinkommen, da dann auch schon zu gucken, ne, ob es vielleicht Bio ist oder ob es irgendwie hier aus der Region kommt. Und ja, versuche ich natürlich. Aber da ist es vielleicht auch nicht ganz so transparent wie beim Fleischkonsum, weil da dann eben nicht irgendwie so Haltungsformen oder so beistehen.
Und deshalb ist es für manche natürlich auch bei allen Produkten wichtig zu wissen, wo kommt das her und wie wurde das Tier behandelt. Und dann weiß man auch, wieso man für manche Produkte mehr oder weniger Geld ausgibt. Das findet auch die Milchbäuerin Elisabeth Weizenegger wichtig.
Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn wir möglichst viel von dem, was wir brauchen für die Arbeit, die wir tun, dass wir das über den Markt erlösen, dass es uns der Kunde bezahlt. Wenn der Kunde aber keine Ahnung hat oder sich nicht interessiert bzw. keine Informationen hat, dann weiß der ja auch nicht, warum er jetzt für dieses oder jenes vielleicht mehr bezahlen soll.
Also Aufklärung kann schon dabei helfen, für welche Produkte wir uns entscheiden oder eben auch nicht. Aktuell arbeitet die Regierung und die neue Tierschutzbeauftragte aber auch an einer Überarbeitung des Tierschutzgesetzes. Denn Aufklärung alleine wird wahrscheinlich nicht für den perfekten Tierschutz sorgen.
Ja. Aufklärung und neue Tierrechte, darum geht es. Wir haben uns mal angeguckt, was wissen wir denn eigentlich über die Nutztiere? Vor allen Dingen haben wir uns das angeguckt am Beispiel der Kuh. Das war Deutschlandfunk Nova-Reporter Jan Dahlmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eis und Freibad-Pommes, das ist auf jeden Fall was, was wir uns gerade gönnen können. Die Sonne scheint, der Sommer ist da, es ist super entspannt. Aber was fehlt? Natürlich die Sonnencreme. Also das ist sehr, sehr wichtig, sich einzucremen. Wir schützen uns damit vor dem Sonnenbrand, aber natürlich auch vor Hautkrebs. Und ich glaube, die meisten haben das mittlerweile verstanden. Es gibt allerdings noch so ein paar Mythen rund um diese Creme. Und die wollen wir jetzt klären mit dem Dermatologen und Hautkrebsexperten Christian Posch von der TU München. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wie viele Menschen haben denn eigentlich Angst, dass sie wegen Sonnencreme nicht braun werden? Also würden Sie sagen, sowas wie gesunde Bräune gibt es überhaupt?
Also rein formal gesprochen gibt es das nicht. Eine gesunde Bräune ist eher ein ästhetischer Punkt, den viele Menschen finden nach wie vor, dass gebräunte Haut auch gleichzeitig gesunde Haut widerspiegelt. Aber de facto ist braune Haut oder die Bräunung der Haut immer der Versuch der Haut, sich vor den schädlichen Einflüssen der UV-Strahlung zu schützen. Es ist eine Reaktion auf das Sonnenlicht, auf die UV-Strahlung. Und damit kann man eigentlich zusammenfassen, dass es das sogenannte gesunde Bräune nicht gibt. Aber es stimmt schon, es haben natürlich viele die Angst, dass sie geächtet werden oder schief angeschaut werden, wenn die Haut sehr hell ist und sehr weiß ist. Und dass man, wenn man Sonnencreme verwendet, dann vielleicht zu wenig braun wird.
Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Hauttypen. Brauchen dunklere Hauttypen auch Sonnencreme?
Ja, aber natürlich ein bisschen weniger Schutz von außen, da der Schutz von innen schon ein sehr hoher ist. Es gibt ja auch bei den dunkleren Hauttypen sehr breit abgefächerte Graduierungen der Hautfarbe, nicht? Von wirklich ganz tief schwarz bis hin zu einem ja, eher ockerfarbenen gelblichen Ton. Und das macht tatsächlich einen großen Unterschied, wie dunkel die Haut tatsächlich ist. Aber auch sehr, sehr dunkel pigmentierte Menschen können, wenn sie lang genug in der Sonne bleiben, auch Sonnenbrände entwickeln. Aber wie gesagt, das Verhältnis zwischen Sonnenexposition, also wie lange man in der Sonne ist und Die Chance, dass man auch tatsächlich einen Sonnenbrand bekommt, ist ganz stark abhängig von der eigentlichen Pigmentierung der Haut.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir jetzt eine Sonnencreme kaufen möchte? Es gibt ja so viele verschiedene.
Genau. Es gibt sehr viele Anbieter und man kann zusammenfassen, die allermeisten, die handelsüblich erhältlich sind, sind in ihrer Qualität in Ordnung. Ich glaube, naheliegend ist, dass man auf den sogenannten Sonnenschutzfaktor schaut. Da gibt es verschiedene Abstufungen von mäßig schützenden, also irgendwo zwischen 10 und 20, bis hin zu sehr stark schützenden, also über 50 plus Sonnencremes. Darauf muss man achten. Grundsätzlich ist es in der EU so geregelt, dass jede Sonnencreme, die als solche ausgewiesen ist, auch einen UVB zusammen mit einem UVA-Schutz drinnen haben muss. Also beide Wellenlängen, UVB und UVA, werden gleichmäßig abgefangen, wobei der UVA-Schutz insgesamt etwa ein Drittel des Schutzes beträgt, den die UVB SPF oder Sonnenschutzfaktor ausweist. Das heißt, wenn man jetzt einen Sonnenschutzfaktor 30 kauft, dann hat man 30 UVB-Schutz und 10 UVA-Schutz.
Und wenn ich jetzt sage, naja, ich bin den ganzen Tag in der Sonne, ich nehme einfach direkt Lichtschutzfaktor 50, reicht das, dass ich den einmal dann morgens auftrage, also die Creme, und bin dann safe den ganzen Tag oder muss ich nochmal nachcremen?
Na, man muss unbedingt nachcremen. Also die Wirksamkeit dieser Sonnenschutzmittel geht über die Zeit hin verloren. Das entsteht so durch Schwitzen, durch Wasserkontakt, durch ganz banalen Abrieb. Ja, also auch das Frottieren mit dem Handtuch führt dazu, dass weniger Sonnencreme auf der Haut zu finden ist und damit lässt natürlich auch der Schutz nach. Das heißt, das Nachcremen ist ganz wichtig. Zu beachten ist aber, dass sich der Sonnenschutzfaktor nicht aufsummiert. Also wenn ich zweimal 50 auftrage, habe ich deshalb nicht einen Sonnenschutz 100, sondern immer noch einen Sonnenschutz 50. Und diesen 50er-Schutz zu erhalten, muss ich eben sicherstellen, dass dieser Sonnenschutz auch tatsächlich auf der Haut vorhanden ist. Und deshalb muss man wiederholt eincremen. Wobei die Sonnencreme selbst ja einer von vielen Faktoren ist, wie man sich vor der UV-Strahlung schützen kann und auch soll. Gibt es noch andere Faktoren, wie nicht direkt in die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht, hinausgehen, Kleidung tragen ganz besonders, sich vielleicht eher im Schatten aufzuhalten. All das sind Faktoren, die zusammenspielen und die für den optimalen Schutz vor der UV-Strahlung sorgen.
Und dass die Sonnencreme auch nicht zu lange im Schrank rum vergammelt. Also wenn ihr die irgendwie 2-3 Jahre da hattet, dann bringt die auch nicht mehr ganz so viel. Das ist auch nochmal ein Hinweis. Dann kauft euch am besten eine neue. Wir wünschen auf jeden Fall jetzt erstmal sehr viel Spaß in der Sonne. Christian Posch war das von der TU München, Dermatologe und Hautkrebsexperte. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.